Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Heute in einer ganz neuen Konstellation. Wir hatten das in der Vergangenheit schon, dass ich urlaubsbedingt nicht mit in ein paar Podcast-Folgen zugegen war. Heute ist Julian im wohlverdienten Urlaub und ich habe die große Ehre, einen neuen Gast zu begrüßen. Die liebe Caroline Jenke. Herzlich willkommen, Caroline. Wo bist du? Wie geht's dir? Und erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, hallo Marvin. Danke für die Einladung. Danke, dass ich die Ehre habe, mit dir heute zu sprechen. Und ich freue mich sehr auf unsere Runde. Und ja, ich bin Caroline. Ich leite das Deutschlandgeschäft von Tink. Wir sind die Open Banking Plattform von Visa und unterstützen einige der größten Unternehmen und Finanzinstitute der Welt, aber auch Startups, Fintechs. Und im Kern geht es bei Tink um die digitalen Lösungen für einfachere Zahlprozesse und das Verständnis von Finanzdaten. Und vor meiner Zeit bei Tink war ich als Chief Legal Officer bei mehreren Startups tätig und schon seit 15 Jahren in der Fintech-Branche, unter anderem bei Sofort, Klarna, bei Fintech Systems und zuletzt bei Pliant.
Spannend. Also ich glaube, deswegen haben wir dich ja auch ausgewählt. Du bringst so einen großen Erfahrungsschatz mit und Sichtweisen von ganz, ganz verschiedenen Unternehmungen, die auch inhaltlich und kulturell anders zusammenarbeiten. Und bei uns geht es ja immer stark um das Thema Partnerschaften. Wir kommen ja aus dem Regulatorikbereich, vieler war ja der Aufhänger, sprechen wir nachher noch dazu, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, wie hast du das Thema Kooperation und Partnerschaften, vielleicht auch im Kontext von Open Banking und PSD2 in deinen vergangenen Stationen erlebt?
Also grundsätzlich Partnerschaften bedeutet für mich, gemeinsam an Ziel zu arbeiten und das auf Augenhöhe mit Respekt und Vertrauen. Und das ist gerade im Open Finance Kontext so wichtig, wo eben kein Akteur alleine erfolgreich sein wird. Und auch privat bedeutet für mich Partnerschaft, ehrlich zu kommunizieren, auch wenn es mal unbequem ist, und sich gegenseitig stärken. Ich bin, wie gesagt, seit 15 Jahren im Fintech-Bereich tätig, schon seit den ersten Initiativen bei Sofort. Und damals war auch das Verhältnis zwischen Fintechs und Banken teilweise oft konfrontativ. Und erst durch viel Dialog, durch Workshops, Roundtable, gemeinsame Runden bei der BaFin in Workshops oder Giro API, Berlin Group Diskussionen, ist eine Zusammenarbeit entstanden. Und das hat mir gezeigt, dass es eben nicht um die Konfrontation geht, sondern vor allem um die Kooperation, wenn man Innovation schaffen will. Ich glaube, das war so die Erkenntnis auch einfach einer langen Reise auf beiden Seiten, auf den Seiten der Fintechs als auch auf den Seiten der Banken.
Ich bin ja noch gar nicht so lang dabei. Also ich bin jetzt irgendwie seit 12 Jahren in der Finanzbranche, habe die ersten Jahre in der in Westmünsterland in der Sparkasse verbracht. Also ich war ja wirklich im Vertrieb. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich dann den ersten Schritt zum Sparkassenverband in Nordrhein-Westfalen gegangen bin und dann nachher zu Wallace als Open Banking Anbieter der Finanzinformatik oder der Gruppe, dann hat man erstmal so schrittweise gemerkt, wie nicht nur die Sparkassengruppe, sondern die gesamte Finanzszene, wie weit das ist. So als Berater im täglichen Doing im Vertrieb kriegst du das ja gar nicht mit. Ich habe in den letzten 3-4 Jahren schon mitbekommen, dass aus der Branche, ich gucke jetzt mal erstmal so in dem etablierten Bankenbereich, egal ob es jetzt im Sparkassensektor, Geno-Sektor, bei den Cobas, es gibt Unternehmungen, Institutionen, Hubs, die sich genau mit diesem Thema Kooperation zwischen Banken, Fintechs oder Insurtechs, Versicherern beschäftigen. Ich nehme aber auch wahr, dass bei vielen so dieser große Big Bang, so diese Kooperation, ich glaube, es gibt verschiedene Einzelne, aber so dieses ganz große Aha-Moment haben wir, glaube ich, noch nicht erlebt. Kannst du noch mal ein bisschen, du hast gerade so gesagt, es kam auch über Roundtables, es kam ein bisschen über Giro API, über Open Banking. Ich habe so das Gefühl, dass damals schon der Regulator eigentlich der Antrieb war, weil man sich mit der Datenöffnung über die PSD2 beschäftigen musste und dadurch ja automatisiert neue Player an den Tisch kamen. Also ich will jetzt nicht von einer Zwangsehe sprechen, aber glaubst du, dass durch diese Regulatorik halt man einfach miteinander sprechen musste und dass man aus dieser Konfrontation, die wahrscheinlich am Anfang dann war, nachher eher in Kooperation gedacht hat?
Da triffst du einen klaren Punkt. Ich meine, ich kenne die Geschichte, und das ist wirklich PSD2 auch jetzt schon Geschichte, natürlich sehr gut. Und die Regulatorik kam auch, um einfach diesen Streit zwischen Fintechs und Banken zu schlichten. Deswegen hast du da einen Punkt getroffen, wenn du sagst, es wurden alle an einen Tisch geholt. Ist das notwendig gewesen? Ja, ich glaube, klare Leitplanken zu setzen und vor allem auch dieses klare Signal auf EU-Ebene, wir wollen Innovation, wir wollen Wettbewerb schaffen, weil dies neue Kunden Mehrwerte schafft und wir wollen, dass sich der Markt weiterentwickelt. Das war ganz entscheidend und ich glaube, eine Errungenschaft wirklich in der PSD2 und ein Grundsatz war, erstmal das Recht des Verbrauchers zu verankern, dass er ein Recht hat, seine Daten zugänglich zu machen und dies über Drittdienstleister, wie zum Beispiel eine Sofortüberweisung, nutzen kann. Und deshalb, ja, die Partnerschaft wurden sie vielleicht zusammen verhaftet, aber genau daraus entstand die Öffnung. Und ich glaube, auch FIDA ist in gewisser Weise hier nochmal ein Anstoß und eben dieses Ziel, Leitplanken durch die Regulatorik zu setzen und das klare Signal, wo wollen wir hin? Was wollen wir mit der Regulatorik schaffen?
Bevor wir ins Heute und zu FIDA gehen, habe ich noch so ein bisschen ein paar Fragen aus der Historie oder zur Historie. Du hast ja gerade schon das Thema zum Beispiel Sofortüberweisung genannt. Es geistern ja auch immer Stimmen durch die Gegend, auch jetzt gerade im Kontext von FIDA. Open Banking war nicht erfolgreich. Es gibt den Kundennutzen nicht. Es gibt nicht die Use Cases. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich tatsächlich komplett anders. Da bin ich natürlich auch persönlich befangen mit den Erfolgsstories, die wir mit Open Banking auch geschaffen haben. Und da denke ich an wirklich neue Anwendungsfälle und tolle Prozesse, tolle Partnerschaften. Auch hier wieder die Partnerschaften, die wir dadurch auch weiterentwickelt haben, dass wir gegenseitig voneinander gelernt haben und die Use Cases entwickelt haben, ob im Embedded Finance oder eben automatisierte Kreditvergabeprozess. Und einer meiner Lieblingsanwendungsfälle und Use Cases ist wirklich so der automatisierte Kreditantragsprozess bei der DKB, wo auf Basis von Echtzeitdaten eine Kreditentscheidung gefällt werden kann. Und die DKB setzt seit 2020 auf die automatisierte Haushaltsrechnung. Die basiert auf dem Kontoblick von Tink, also auf Open Banking. Und dadurch wird es dem Nutzer einfacher gemacht. Einmal wird der ganze Papierkram, Lohn- und Gehaltsabrechnung einzureichen oder andere Bonitätsdaten abgenommen, automatisiert und vereinfacht und weniger fehleranfällig. Und dann die Entscheidung kann schneller getroffen werden. Und das ist so ein Paradebeispiel, das sich einfach auch am Markt durchgesetzt hat und für Banken durchaus relevant ist, die auch unter Kostendruck geraten.
Also Kritik an Open Banking kann berechtigt sein, aber fehlende Use Cases oder fehlendes Kundeninteresse sehe ich halt auch nicht. Dahinter steckt eher wahrscheinlich Angst vor Verlust von Machtstrukturen und Data Ownerships vielleicht als These in den Raum. Wie hast du das denn damals erlebt? Also wenn ich jetzt meine Zeit bei der Wallis nochmal Revue passieren lasse, wo wir auch genau diese Rolle einnehmen sollten als Open Banking Player mit einer KID und ZAD-Lizenz für die Sparkassen, die Cases bauen, aber auch über Premium-APIs, Kooperationen und Partnerschaften zu machen. Ich habe das da noch sehr, sehr stark als Nischengeschäft wahrgenommen. Und wenn wir aus unserer Wallis- und Fintech-Bubble rausgehen in die großen Prozesse der Finanzinformatik, des DSGVs, dann war es, glaube ich, schwierig, da zum einen Geld zu bekommen und zum anderen auch aufgrund einer vielleicht strategisch vorhandenen Governance, aber nicht gelebten Governance, dieses Thema flächendeckend auszuführen. Also was muss eigentlich eine Bank machen oder hätte eine Bank vor Jahren schon machen müssen, um das Thema Partnerschaften und Kooperationen wirklich in der eigenen Unternehmung zu strukturieren? Also da müssen ja ein paar Sachen vorher verändert werden, um solche Themen auch zu bearbeiten können.
Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist hier, dass die Banken sich auch jetzt neu definieren. Rein weg von den Compliance oder schlichten Compliance-Anforderungen an die Schnittstellen und an das Minimum der Daten hin zu wirklichen Marktteilnehmern im Open Finance Ökosystem. Und das bedeutet auf der einen Seite wirklich auch Mut zu dieser Innovation. Aber ich sehe hier ganz klar einen wichtigen Schritt, dass jede Bank sich in Richtung Datenzugang für die Verbraucher erstmal jetzt Gedanken macht, was ist unsere Open Finance Strategie? Also welche Daten haben wir? Welche Daten sind für unsere Kundinnen oder auch potenziellen Kundinnen interessant? Und wie können wir daraus Mehrwerte für unsere Kundinnen schaffen? Und dann als zweites wirklich zu bauen, die Infrastruktur nicht nur rein nach den minimalen regulatorischen Vorgaben, sondern eben schon mit diesem Ziel, welche Mehrwerte können wir schaffen, welche Daten sind dafür erforderlich, welche Partner müssen wir uns dafür auch aussuchen und die technische Infrastruktur entsprechend hinzustellen. Und dann als dritten und wichtigsten Schritt wirklich so den Marktzutrittsplan zu schaffen, mit welchen Partnern wollen wir hier auf den Markt treten und wie setzen wir diese Anwendungsfälle um. Und ja, ich glaube, diese drei Schritte sind ganz entscheidend, dass jedes Finanzinstitut, aber auch jetzt im Open Finance Ökosystem, jeder Data Holder genau überlegt, was ist meine direkte Strategie, welchen Mehrwert schaffen wir für unsere Kunden, dann wie schaffen wir diese Infrastruktur und wie treten wir in den Markt ein?
Ja, also du hast ja schon so ein paar Aspekte, vor allem die Begrifflichkeiten Data User, Data Owner aus der FIDA-Verordnung zitiert. Ich glaube und ich merke gerade, dass es eine ähnliche Herausforderung ist wie damals. Ich sehe auch, dass viele proaktiv Open Finance bewerben oder auch gerne durchführen möchten. Die Frage ist halt genauso, wie du sagtest, wie ist meine Strategie? Bin ich für Open Finance, weil ich gerne Data User bin, aber habe eigentlich ein Problem damit, meine Daten zu teilen? Das eine funktioniert halt nicht ohne das andere, weil es ist für mich irgendwie gerade ein Zwischenschritt zu einer Open Data Kultur, wenn wir nochmal branchenübergreifend weiter gucken. Und es geht um Kooperation. Es geht nicht um zwei Felder aufzumachen, gut und böse und schwarz und weiß und Fintech und Bank, sondern es geht darum, Data Sharing und ein Produkt zu schaffen, was am Ende halt einen Mehrwert für den Kunden findet. Das fand ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal in den Fokus gestellt hast.
Jetzt. Ich glaube, das ist auch entscheidend. Also natürlich hatten wir auch die Erfahrung, dass innerhalb der einzelnen Banken dass wir mit zwei Abteilungen gesprochen haben. Und natürlich war das auf der einen Seite oft Compliance getrieben. Und da war dieses Verständnis für die Use Cases nicht da. Wenn wir aber jetzt mit den Business-Einheiten in den Banken sprechen, da ist sehr wohl das Verständnis, wir wollen auch Data-User sein und was ist dafür notwendig in einem Gesamtökosystem, sehr wohl da. Und da entstehen auch die spannendsten Partnerschaften, weil es diese Offenheit gibt und dieses Vertrauen, dass wir was gemeinsam schaffen können. Und ich glaube, dieser Mut und diese Offenheit ist entscheidend. Es wird ein reines Bewahren von Daten, wird es nicht ewig geben. Es wird eine Öffnung geben. Die Kundenschnittstellen sind verfügbar und auch dadurch ist ein Zugang zu den Daten grundsätzlich erstmal gewährleistet. Und wir können jetzt gestalten, wie wollen wir das sicher in einem regulierten Umfeld mit vertrauensvollen System und sicheren Zugang, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung etc. hinbekommen.
Mhm. Du hast gerade, ich muss nochmal wieder auf unsere 3x3, unseren Namen zurückkommen, weil du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Es muss auch innerhalb der Unternehmung halt ein abteilungsübergreifendes Verständnis davon vorliegen. Und du hast gerade Compliance und Business-Seite gesagt und es fehlt ja auch noch eigentlich die Technologie. In vielen Bereichen ist das ja sowohl im Projektmanagement als auch nachher in der Exekutive ja getrennt. Und das ist ja das, was wir mit 3x3 gleich 10 sagen, wenn Regulatorik, Compliance, Technologie und Business zusammenarbeiten für die andere drei, Data Holder, Data Owner und Data User, dann kann es wirklich einen Mehrwert geben. Und ich gehe auch diese drei Schritte mit, die du gesagt hast, von der Strategie hin bis zum Markteintritt. Ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist auch das Verständnis darüber, das gibt es halt nicht umsonst. Also da hast du wahrscheinlich viel mehr Erfahrung, auch was Zahlen, Daten, Fakten angeht. Aber das muss ja auch jemand bezahlen. Ich muss ja als Unternehmung, als Bank diese Governance aufbauen. Ich brauche die Leute, die Partnering und Integration verstehen. Ich brauche Research für Startup, für Lösungen. Ne? Das gibt es schon teilweise in Innovation Hubs. Und ich muss natürlich meine IT-Infrastruktur, die ehrlicherweise in manchen Bereichen auch vielleicht ein bisschen veraltet ist, so API-ready machen, dass sich die Regulatorik auch übersetzen oder umsetzen
kann. Das stimmt. Ich glaube, das fängt schon sozusagen im Innern der Bank und in der DNA der Bank natürlich an oder allgemein von Finanzdatenhaltern gesprochen. Das können dann jetzt auch zukünftig Versicherer, Pensionpläne und wie auch immer, Pensionpläne oder Investmentbroker und so weiter sein. Es ist wichtig zu verstehen, was mit den Daten auch gewünscht ist. Und deswegen ist, glaube ich, bei dem Aufbau der Technologie die Sicherheit das eine. Und ich glaube, wir hatten eine weite Reise über die PSD2 von der Frage, wie der Zugang erfolgt und Verifizierung der Drittdienstleister mittels EIDAS-Zertifikat, der Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann aber auch Performance der Schnittstellen und insbesondere auch das Thema, welche Daten werden geliefert. Da hatten wir viele Diskussionen, die gezeigt haben, welcher Aufwand im Unternehmen, in den Banken und innerhalb der Technologie notwendig ist. Und diese Schnittstellen zu unterhalten, das erfordert eine Aufmerksamkeit, das erfordert sehr viel Arbeit und auch kostet auch was. Und ich glaube, da ist ein Learning, dass wir jetzt bei FIDA auch das Thema Monetarisierung mitdenken, um es spannender zu gestalten. Aber ich glaube, das ist ein Part. Ich glaube, dass der grundsätzliche Zugang zu den Daten nicht monetarisiert werden muss. Aber die Frage, wie kann es qualitativ, hochwertig und erfolgsversprechend gelingen? Das ist eben das Thema, wo dann die Monetarisierung eine Rolle spielt.
Das ist ja sehr spannend. Also ich glaube, da streiten sich auch die Geister. Das war ja auch ein großer Aufschrei nach der PSD2, dass der Datenzugang für Banken umsonst bereitgestellt werden muss. Als Kunde denke ich mir natürlich, das sind meine Daten, ne? Ich möchte damit hingehen, wo ich will, ob du die jetzt bereitstellst oder nicht, da bist du für zuständig, lieber Datenhalter. Es ist ja einer der großen Diskussionspunkte auch über FIDA, wo eine Monetarisierung ja auch im Raum steht, to be discussed me. Was glaubst du denn, du kannst da gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber generell, was sind so die Lehren aus der PSD2, was glaubst du, ist gerade, also wie siehst du die aktuelle FIDA-Verordnung in Gänze und welche Lehren können wir aus PSD2 in der aktuellen Trilogverhandlung auch ziehen und einbringen?
Vielleicht auch da nicht zu weit in die Vergangenheit zu schweifen, aber wir müssen natürlich auch wissen, woher kam denn das Thema, dass es in die PSD2 kam. Es war auch um einen Streit und Unklarheiten auf dem europäischen Markt erstmal zu klären. Es sollte der Zugang möglich sein. Das heißt, es bestanden auch schon eben Sofortüberweisung oder andere Finanz, zum Beispiel Personal Finance Management Tools, bestanden schon vor der PSD2. Und man wollte dieses auch nicht einfach abschneiden. Der Zugang über die Kundenschnittstellen war da. Und wenn man das von einem Tag auf den anderen genau die gleiche Qualität und den gleichen Zugang monetarisiert, hätte man ein komplettes Innovationsfeld auch abgeschnitten. Das ist natürlich ein Thema, warum es damals dazu kam, dass man gesagt hat, ganz klar, dieser Zugang ist entgeltlos. Und wir dürfen nicht vergessen, der Zugang zu den Daten der Kunden, das sind die Kundendaten, da sind wir auch sehr klar. Und Kunden haben für diese Daten bereits gezahlt, nämlich mit ihrem Kontovertrag und dem Zugang, dass sie das im Online-Banking bereits aufgearbeitet einsehen konnten. Also es besteht auch die Pflicht der Bank, über den Kontovertrag die Daten grundsätzlich den Kunden zur Verfügung zu stellen. Wenn der Kunde also sagt, ich möchte auf meine Daten zugreifen, dann muss es ihm auch erstmal kostenlos möglich sein und wir können ihn nicht zweimal bepreisen.
Mhm. Glaubst du denn, dass die Diskussion zielführend ist, dass wir uns über die Monetarisierung der Schnittstellen streiten? Also als Bank, dass ich sage, ich möchte jetzt Geld dafür haben, dass der Kunde die Daten mitnimmt, weil wenn ich mir jetzt überlege, Beispiel Versicherung, FIDA kommt und ich kann im Bestfall auch Knopfdruck europaweit alle Versicherungsverträge vergleichen, so in meiner Vision. Und ich bin jetzt bei der Provinzial Nordwest als alter Sparkassenkunde. Und ich sage dann, okay, ich möchte hier bei dem Versicherungsvergleichsmakler, ich möchte alle Versicherungen vergleichen mit meinem Provinzialvertrag, mit meinem Haftpflichtvertrag, mit meiner BU, whatever. Und ich merke dann, okay, da sind 10 Anbieter, die sind günstiger. Dann wechsle ich, dann kriege ich meine Provinzial 20 Cent für den Datenabruf, aber ich bin als Kunde weg. Das ist doch die falsche Diskussion, oder?
Das ist die falsche Diskussion. Wenn es hier um das Wegnehmen der Daten geht, das würde ich ganz abgrenzen. Das Thema Wettbewerb fördern, Innovation und Wahlfreiheit für die Kunden zu schaffen, ja, das sehe ich tatsächlich als einen großen Mehrwert insgesamt eines geöffneten Finanzsystems. Und ich finde das auch wichtig, dass die Kunden die Möglichkeit haben zu entscheiden, mit wem sie in einen Vertrag schließen und mit wem sie eine Partnerschaft eingehen. Hier geht es wieder um nicht nur um Preis, sondern um Vertrauen, um Mehrwerte, um das Verhältnis und diese Beziehung, die auch der Kunde dann entsprechend eingeht. Und ich glaube, ja, da ist die Wahlfreiheit sehr wichtig. Ich glaube, dass die Monetarisierung eher dahin geht, auch für den regelmäßigen Zugang und ja, dass der Markt sich überlegt, welche Use Cases, welche Anwendungsfälle finden wir in der Zukunft und wie können wir diese erfolgreich gestalten. Und dazu braucht es eben die beiden Player. Auf der einen Seite die Finanzdatenhalter, die das zugänglich machen müssen, die dafür aber auch etwas wollen, wenn sie an diesem System teilnehmen, und die Data User, die eben dann auch entscheiden können, wie oder was sind wir bereit, als Einkaufskosten zu bezahlen. Also ich glaube, da macht es durchaus Sinn, das vom Markt entwickeln zu lassen in den Data Access Schemes.
In der Theorie, lass uns gleich mal über Use Cases sprechen, aber wäre es ja eine gängige Strategie zu sagen als Bank, ich konzentriere mich auf mein Kerngeschäft, weil das ist auch das, was Banken, glaube ich, sehr, sehr gut können, auch. Ich habe gerade, es war kein Bashing, aber auch die Finanzinformatik von den Sparkassen, die bauen halt ein Kernbanksystem für 350 Banken. Das ist immens. So, natürlich ticken da die Uhren anders und sind die Anforderungen andere, als wenn ich vielleicht ein Open-Banking-Produkt für eine etwas nischigere Kundengruppe bastel. In meinen Augen wäre ja dann, wie du es bereits gesagt hast, die Lösung der Kooperation mit Verticals, mit Fintechs, mit Startups und der Datenaustausch, aber auch der Datenrückfluss, dass ich vielleicht gar nicht, also über die dass ich gar nicht die Datenmonetarisierung im Kopf habe, sondern ich schaue, mit welchem Unternehmen kann ich zusammenarbeiten, um eine Datenanreicherung, also ich gebe Kundendaten aus der Kundenschnittstelle heraus, um eine Datenanreicherung zu haben, um die wieder zurückzunehmen, um meinen Kunden besser beraten zu können, um ein Credit Scoring zu haben, Risikoauswahl, Wahrscheinlichkeitsberechnung, to be discussed. Siehst du da auf dem Markt schon Beispiele, jetzt nicht nur im Kontext von FIDA, auch darüber hinaus oder vorweg, die da als Blaupause genutzt werden können?
Ja, also solche Anwendungsfälle gibt es jetzt schon im Bankenbereich, zum Beispiel beim Personal Finance Management Tools, dass auch hier Finanzdatenhalter, der die Daten rausgibt, auch gleichzeitig ein Nutzer ist, indem er andere Datenquellen bezieht und das dann wiederum aggregiert zur Verfügung stellt. Also da können natürlich auch wieder Mehrwerte für die eigenen Kunden geschaffen werden durch weitere Daten oder eben auch, wenn wir jetzt übergreifend gehen zwischen Banken, Versicherern, auch hier ist einfach schon der Wettbewerb auch durchlässiger geworden. Und es gibt Banken, die sehr gute Versicherungen anbieten, während es Versicherungen gibt, die jetzt auch Finanzprodukte anbieten. Es fördert tatsächlich hier die Innovation und neue Anwendungsbereiche.
Ein cool Use Case, der mir jetzt gerade sehr, sehr oft immer in die Timeline auch bei LinkedIn gespült wird, ist ja der KI-Agent. Im Finanzbereich, der ja auch, ich habe gestern mich mit einem Kollegen getroffen und ich habe mit Nicola Breyer noch gechattet und die hatte mir so einen LinkedIn-Post noch weitergeschickt, der sehr, sehr treffend war, wo ein Business Model Canvas aufgesetzt war und Leute halt AI als Value Proposition bezeichnen und der Typ, der den Post geschrieben hat, meinte halt so, ist genauso, als ob ich meinen Kühlschrank verkaufe und sagt, der läuft mit Elektrik, so. KI, AI bringt dir halt nichts, also das ist halt nicht das Produkt, das ist nicht die Value Proposition, sondern ist vielleicht eine Technologie, die du füttern musst mit Daten, mit Finanzdaten. Und was ich gerade so beobachte, gar nicht so krass im Kontext von FIDA, sondern generell eher im KI-Kosmos ist, dass viele Banken und Versicherer auf diese KI-Agents gehen, dass ich irgendwann halt personalisierte, hyperpersonalisierte Beratung auf Basis meiner Daten habe. Das wollen alle, aber bei FIDA ist es wieder so ein bisschen so, okay, die Daten teile ich halt nicht. Das ist so ein bisschen so das eine Wollen. Und das, wie nimmst du das wahr?
Du triffst ja genau den Punkt. Die Agents bringen Mehrwert. Die bringen einfach neue Prozesse, neue Produkte und bessere Kundenerlebnisse. Und darum geht es ja auch. Es geht ja darum, für den Kunden hier den Mehrwert zu schaffen. Und sie speisen sich mit Daten. Wenn wir nur die eigenen Daten zur Verfügung haben und nicht durch weitere anreichern, dann schaffen wir vielleicht ein besseres Erleben der eigenen Daten. Aber wir können nichts Neues daraus gestalten. Deswegen sehe ich das tatsächlich als einen wichtigen Faktor hier, die Öffnung auf der einen Seite und eben dadurch auch diesen Austausch der Daten.
Was glaubst du, wie wird sich die Industrie oder der Wettbewerb in den nächsten Jahren nicht nur durch FIDA, aber auch durch FIDA verändern? Gibt's da Player, die perspektivisch vom Markt verschwinden? Glaubst du, es gibt nochmal neue Tomorrows, neue Finanzgurus? Was ist so deine Einschätzung? Neue Things?
Ich glaube, dass sich der Markt verändern wird. Ich glaube, dass die Offenheit absolut notwendig und auch unaufhaltsam ist. Und dementsprechend ist es jetzt an der Frage, wer da entsprechend mitgeht und wie man sich aufstellt. Wenn FIDA ein Erfolg sein soll, dann braucht es diese Offenheit und diesen Mut zu überlegen, was können wir damit gestalten. Wir brauchen auch regulatorische wieder Leitplanken, die sagen, grundsätzlich sind das die Rechte und Pflichten der Data Holder und der Data User. Und im Übrigen sehr viel dem Markt überlassen, das zu gestalten, die Anwendungsfälle zu gestalten. Ich würde mir auch bei der Regulatorik wünschen, dass sie nicht zu eng limitiert und auf genaue Standards setzt. Denn wir wissen heute noch nicht, was wir in ein paar Jahren an Innovation und Technologie sehen. Das zeigt gerade alles um künstliche Intelligenz herum. Wir können jetzt noch nicht die Standards dafür schaffen, was in ein paar Jahren an Innovation kommt. Was wir aber machen können, ist Leitplanken setzen, dass es alles in einem vertrauensvollen und sicheren, in einer sicheren Umgebung ist und wieder die Marktteilnehmer auch an einen Tisch zu holen. Und ich glaube, hier zeigt sich, wer bereit ist, diese Partnerschaft einzugehen und wirklich in der Partnerschaft neue Lösungen entwickeln wird. Und ich glaube, dass nur wer sich als Partner in diesem Ökosystem, in einem offenen Finanzökosystem auch sieht, dann Erfolg haben kann. Als Einzelplayer wird es nicht mehr lange möglich sein, etwas zu bewahren und sich zurückzuziehen. Also in einem globalen und vernetzten Kontext brauchen wir diese Öffnung.
Was ist denn die These, Kooperation ist der neue Wettbewerb? Und ich gehe zu 150% mit, was du sagst. Was würdest du denn jemanden raten, der sagt, ey, ich habe jetzt reguläres Bankgeschäft gemacht als Vorstand seit 15 Jahren und ich möchte jetzt nochmal einen disruptiven Neuansatz machen für mein Geschäftsmodell als Bank. Was sind deine Tipps dafür?
Habt keine Angst vor der Offenheit. Geht da mutig voran. Die besten Innovationen stehen da, wo man sich auf die Partnerschaft einlässt, wo man sich öffnet, zuhört und Wissen und Erfahrung teilt und dann gemeinsam die Zukunft gestaltet. Also Partnerschaft sehe ich als den Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Open Finance Strategie in jedem Unternehmen, Versicherung, Bank und Fintech.
Ja. Magst du ein bisschen was erzählen, wie ihr euch als Tink oder Visa auch in diesem Ökosystem positioniert?
Wir wollen als Tink weiter Brücken bauen. Ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet. Und wir wollen als technologisch Partner, vertrauensvoller Partner für alle zur Verfügung stehen, die Open Finance mitgestalten wollen.
Ja, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, das waren schon sehr, sehr gute Abschlussworte. Wir haben immer so ein Spotlight noch am Ende der Folge auf den Gast, auf dein Unternehmen. Irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du gerne loswerden möchtest. Wo trifft man dich an? Wie kann man dich kontaktieren? Und eine Sache müssen wir vorher tatsächlich noch machen, sonst kriege ich Ärger mit Julian. den haben wir eigentlich am Anfang immer, unser 45 Sekunden Open Finance oder FIDA Pitch. Das würde ich vor deinen Abschlussworten, würde ich den gerne nochmal in den Raum stellen. Wie ist dein Pitch für Open Finance und FIDA?
Open Finance ist die nächste Evolutionsstufe von Open Banking. Es geht eben nicht nur um den Zugang zu Kontodaten, sondern den kontrollierten und vertrauensvollen Zugang zu einem weiteren Umfang an Finanzdaten über Banken, Versicherungen, Investments hinweg. Und das schafft Raum für neue personalisierte Produkte und bessere Kundenerlebnisse und mehr Wettbewerb. Das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten partnerschaftlich zusammenarbeiten und an diesem Ökosystem erfolgreich zusammen durch Fairness, Offenheit und klare Regeln ein Finanzökosystem schaffen.
Vielen Dank. Wie erreicht man dich? Wo erreicht man dich? Und wo findet man dich vielleicht auf der nächsten Veranstaltung für ein persönliches Gespräch?
Am besten über LinkedIn, einfach unter Caroline Jenke anschreiben. Da bin ich gerne schnell unterwegs. Und ansonsten auf den Veranstaltungen, ich glaube, die nächste Veranstaltung wird von Permanent Banking, die BEX, im September sein. Sonst jederzeit gerne per E-Mail oder per LinkedIn. Ich freue mich.
Sehr schön. Ich freue mich auch drauf. Ich bin auch da. Dann sehen wir uns auch mal in person. Sehr, sehr schön. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe zwischendurch einfach immer nur genickt. Ich habe natürlich immer so ein paar provokative Fragen gestellt. Was heißt provokativ? Aber schon Fragen gestellt, um das Gespräch mal ein bisschen zu challengen. im Kern ist das rausgekommen, was wir, glaube ich, auch verkörpern und was du wirklich sehr, sehr verkörperst. Es geht um Partnerschaften, es geht um Kooperationen. Ich freue mich, dass du hier berichtet hast über deine Reise, über deine Einblicke. Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir freuen uns auf euer Feedback. Sprecht mich an, sprecht die Caro an. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge. Dankeschön.